So, herzlich willkommen zum Mikrotext-Podcast. Ich sitze hier im Mikrotext-Verlagsbüro in Neukölln, im Colonia Nova. Mittagszeit. Wir trinken Kaffee mit Robert Strüppling. Wir wollen sprechen über seine Herausgeberschaft, und zwar eines Werkes, das heißt Verpasste Hauptwerke. Und wir wollen ein bisschen sprechen darüber, was das eigentlich ist. Was sind die verpassten Hauptwerke? Robert Strüppling ist gerade in Berlin, weil er bei der Prosa-Werkstatt des LCB mitgemacht hat und heute Abend die Lesung stattfindet. Herzlich willkommen, Robert.
Ja, guten Morgen.
Guten Mittag, guten
Mittag,
Morgen.
morgen, ja, ach stimmt, ja.
Ja, dein Tumblr, auf dem die verpassten Hauptwerke seit 3 Jahren stattfinden, ist vielleicht der unbekannteste Tumblr der Welt, wenn ich das so sagen kann. Ich habe
Lange
von
Zeit
dir
gewesen, ja.
lange Zeit gewesen. Er ist natürlich jetzt gerade im Aufwind und wird bald sehr, sehr, sehr bekannt werden durch deine Herausgabe dieser verpassten Hauptwerke, Zitate von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt. Du hattest auf deinem Tumblr, so nachdem du das ein Jahr lang betrieben hast, 5 Follower. War das das Ziel, dass das sozusagen so unter dem Radar läuft?
Na, es gab gar kein Ziel, kann ich erstmal sagen, weil ich habe das völlig ziellos angefangen und wusste aber um die Bedeutung der ganzen Sache und habe mich nicht drum geschert, wie viele Menschen tatsächlich diese Sache verfolgen oder nicht verfolgen. Zwischenzeitlich stieg die Followerzahl, dann sank sie wieder. Also es war die ersten Jahre sehr unkonstant. Aber mir war erstmal wichtig, eine Sammlung zu erstellen, einen Ort zu haben, an dem diese heimatlosen Bedeutungen einen Ort haben.
Das heißt, du gibst heraus die vergessenen oder verpassten Zitate aus wirklichen wissenschaftlichen Forschungen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie sind diese Zitate zu dir gekommen?
Naja, also ich sage immer, also als Kurzerklärung, was es eigentlich ist, es sind bedeutungslose Theorien, die es nie zu Weltruhm brachten, obwohl sie gar nicht geschrieben wurden. Und es ist eigentlich ein Riesenskandal, dass wir eine Weltgeschichte, eine Kulturgeschichte haben, die mehr oder weniger festgeschrieben erscheint. Und dann gibt es reihenweise von ganz hervorragenden Denkerinnen und Denkern, die an dieser Kulturgeschichte vorbeirauschen. Und das war mir erstmal ein Anliegen, also dafür einen Ort zu finden. Aber dieses Anliegen ist zu mir gekommen. Also es war eine Begegnung vor jetzt über 15 Jahren schon, die ich zur Schulzeit noch hatte. Auf Klassenfahrt in Süditalien in der Nähe von Neapel bin ich einer älteren Dame begegnet, Gott hab sie selig, Donna Lucia Calderon. Ja, wie soll ich sagen, eine Kämpferin für das nicht geschriebene Wort und ein Vesuv der Literatur. Sie hat mir damals ihre Bibliothek gezeigt, in der Namen versammelt waren, von denen ich noch nie was gehört habe und von denen ich vielleicht noch irgendwann hören werde. Und da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, dass es so etwas geben könnte wie eine Kulturgeschichte des Ungeschriebenen. Das war die Initialbegegnung eigentlich für mich.
Würdest du dann deine Herausgabe dieser ja ungeschriebenen Werke auch als eine Art Rewriting von wissenschaftlichen Diskursen verstehen?
Naja, es schreibt auch an diesen Diskursen vorbei. Und um irgendwo vorbeizuschreiben, muss man die Grenze natürlich kennen. Also ich glaube, Hegel war das mal, der gesagt hat, um die Grenze zu überschreiten, muss man wissen, wo sie ist. Oder wenn man weiß, wo sie ist, hat man sie eigentlich schon überschritten. Also das hängt immer zusammen miteinander. Und in dem Sinne gibt es natürlich so eine Orientierung daran oder eine Wegorientierung, je nachdem, von welcher Richtung man das lesen will.
Die Zitate, die dort versammelt sind, sind ja nur Auszüge aus Werken. Warum sind es nur diese Auszüge und wieso immer diese? Also wie hast du die Auswahl getroffen als Herausgeber, sozusagen ein Werk anhand eines Zitats dann darzustellen? Also ich erinnere beispielsweise an das Werk Vom Zen zum Fan. Das klingt ja wirklich wahnsinnig interessant. Und da hast du einfach einen Auszug draus genommen. Vielleicht kannst du auch ein Beispiel nennen, was dir besonders am Herzen liegt und an dem du erklären kannst, warum es jetzt genau das Zitat sein muss oder warum es auch dieses Werk dann in dieser Sammlung geschafft hat.
Das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Also man könnte so ein bisschen sagen, die verpassten Hauptwerke sind die gezuckerte Kondensmilch der Literatur. Mir ging es darum, natürlich erstmal so einen ersten Kahlschlag in diesen Wald zu werfen. Und ich habe mich dann durch reihenweise Monographien in den Archiven durchgewälzt. Und mein Ziel war immer, möglichst konzentriert eine Stelle zu finden, die sozusagen exemplarisch für das gesamte Werk einer Autorin oder eines Autors steht. Also ich würde sagen, dass jedes der Hauptwerke, die in diese Sammlung jetzt, das in diese Sammlung reingekommen ist, eine Art Diamant ist. Also da war der Druck hoch genug und die Zeit lang genug, als dass aus der Kohle etwas ganz Konzentriertes entstanden ist.
Was ja auch besonders auffällt an der Sammlung ist, dass sie sozusagen alle Disziplinen der Wissenschaft auch umfasst. Also wir haben es hier zu tun mit Theorien von Golfern, mit Gurus, mit soziologischen Ansätzen, mit Lebensweisheiten, mit Astrologie,
Astronomie. Arbeitslosen, ja, alles dabei.
Alles dabei, ein Panorama von Zugängen zu Leben eigentlich, wenn man so möchte. Würdest du, oder ein Begriff, der mir natürlich gleich in den Sinn kam, war die fröhliche Wissenschaft, so dieser freigeistige Umgang, aphoristische Umgang eigentlich mit Denken. Spielt das für dich eine Rolle?
Teils, teils. Also es gibt natürlich auch Zitate darunter, die sehr aphoristisch funktionieren und die sehr konzentriert eine tiefere Wahrheit zum Ausdruck bringen. Aber für mich war ein größeres, übergeordneteres Ziel eigentlich die Befreiung von Bedeutungen und die Befreiung von Sinn auch. Ich habe in der etablierten Literaturgeschichte manchmal das Gefühl, dass ich so draufgesetzt wird auf die Bedeutung. Also wenn ein Dichter nicht die 10 einschlägigen Werke in seinem Gedicht irgendwo zitiert und die Kritik nicht dementsprechend darauf reagiert, dann kann es keine Literatur sein, weil es in diesem Bedeutungskodex nicht teilnimmt. Und da habe ich darauf geachtet, dass hier wirklich eine Befreiung auch stattfindet.
Du hast mir mal erzählt, dass du dein Werk in diesem Fall oder auch vielleicht an anderen Orten, du trittst ja auch auf als Kabarettist mit Schlagzeug, mit Schauspielerin, dass du das auch im Kontext der neuen Frankfurter Schule siehst, oder würdest du sagen, es ist nur eine Art Umdrehung, eine weitere Umdrehung dieser Form von Befreiung von Sinn?
Ich würde nicht sagen, eine weitere Umdrehung, es ist eigentlich die Drehung zurück zu den Wurzeln. Also nochmal das Rad zurück an dem Moment, wo es stillsteht.
Gut, und wenn man dann dein Werk liest, also diese verpassten Hauptwerke, dieses Panorama von Diamanten, wie du sagst, könnte man es ja auch fast als eine Art Manual lesen. Ein Manual oder ein Vademecum, wie es so schön heißt, ein Geh mit mir, ein Text, der immer wieder anschlussfähig ist. Gibt es einen Lebensbereich, den du jetzt weiter noch in Archiven verfolgst, der noch gar nicht vorgekommen ist? Oder gibt es einen Lebensbereich, wo du gesagt hast, der ist mir sehr viel untergekommen in diesen Zitaten? Vielleicht ein bisschen über die Themen zu sprechen?
Naja, also da ist noch ganz viel auf jeden Fall an offenem Gelände. Die neue Frankfurter Schule hat die Bibel auch nicht an einem Tag geschrieben. Und gerade so die Bereiche, also Naturwissenschaft, da bin ich gerade noch am Suchen, was da alles an Ungeschriebenem rumlungert. Es ist natürlich jetzt auch in dieser ersten Zusammenstellung sehr offensichtlich, dass es noch eine vor allem in dem ersten zwei Drittel eine große männlich dominierte Wissenschaftstheorie gibt, die, wie du schon angesprochen hast, sich natürlich auch an- und ablehnt an denen, die so etabliert sind. Da ist noch viel zu machen, also da auch zu gucken, was, was passiert in anderen Kontinenten, ja, also weg vom weiß dominierten Bild der Wissenschaften. Da ist für mich also noch eine Menge Arbeit, so. Aber diese Archive des Ungeschriebenen, die sind auch gigantisch groß, muss man sagen, dazu. Ja.
Das ist sicherlich wahr. Mich würde jetzt noch interessieren, ob du eine Lieblingswissenschaftlerin oder einen Lieblingswissenschaftler hast, der dir untergekommen ist, der oder die eine bestimmte Biografie, die so ungewöhnlich war. Denn das ist ja auch eine Besonderheit dieser verpassten Hauptwerke. Es sind eben nicht nur Zitate, sondern es sind Zitate mit einer sehr genauen Zitatangabe. Mhm. Was bedeutet, wir erfahren hier den Titel des Werkes, des Nichtgeschriebenen, sowie auch Ort der Publikation und das Jahr der Publikation. Mhm. Also wir sind hier auch nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern wir gehen hier durch alle Jahrhunderte. Ja. Wir gehen auch zurück zu griechischen Philosophen. Mhm. Ich glaube, Akrates heißt ein Philosoph, den du ausgegraben hast. Ja, gibt es jemanden, der dir da besonders am Herzen lag oder liegt?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil es natürlich ganz viele Denkerinnen und Denker mir sehr nahe gegangen sind in dieser Zeit. Ich bin zuletzt auf ein Zitat gestoßen oder immer wieder auf dieses Zitat gestoßen von Oshi von Kaventsmann, einem japanischen Theaterregisseur, der sehr viel sich mit Spieltheorien und der Frage, wie eigentlich der Schauspieler auf der Bühne agiert, welche Rolle er in diesem auch soziologischen System zwischen Publikum und Bühne eigentlich einnimmt, beschäftigt hat. Und der hat mich sehr fasziniert, weil er unfassbar viel geschrieben hat, während er selber auch noch inszeniert hat. Und das war wirklich eine sehr beeindruckende Biografie. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, Ende des 19. Jahrhunderts erschienen. Ich weiß es nicht ganz genau jetzt auswendig.
Also er ist auch dann jemand, der so eine Doppelrolle hat, ja. Das ist ja auch so, das ist bei vielen dieser vergessenen oder ungeschriebenen, sagen wir mal, ungeschriebenen Werke der Fall, dass deren Urheber oft Doppelrollen haben. Also sie sind Zen-Guru und Golfer oder eben, wie du gesagt hast, Schauspieler und Autor. Du selber bist ja auch Autor. In dem Fall trittst du als Herausgeber auf. Wie würdest du deine Doppelrolle beschreiben in diesem Fall?
Na, es ist also für mich natürlich besonders schwierig, mich nicht von meiner Leidenschaft da als Autor treiben zu lassen, weil ich habe natürlich als Autor eine eigene Sprachliebe und da muss ich mich natürlich als Herausgeber völlig von distanzieren. Und auch nach gewissen objektiven Gesichtspunkten aus Werken, die mir vielleicht gar nicht mal so nah sind. Also ich habe Monographien entdeckt, mit denen ich eigentlich nichts anfangen konnte und dann aber gemerkt habe, das ist innerhalb des Bedeutungslosen so bedeutend, dass ich es aufnehmen muss in die Sammlung. Also das ist für mich in dieser Doppelrolle sehr schwierig, mich von meiner eigenen Sprachbegeisterung zu entfernen, um wirklich wahrnehmen zu können, was hat dort jemand geleistet.
Jetzt vielleicht zum Abschluss nur noch eine Frage an zukünftige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, deren Werke ja auch noch ungeschrieben sind. Was würdest du ihnen raten? Also ist das Ziel, in deiner Sammlung aufgenommen zu werden oder ist das Ziel sozusagen, das Bedeutungslose des Bedeutsamen zu erkennen? Ein Tipp für Akademikerinnen und Akademiker, die es waren, die es werden wollen, die es sein könnten.
Es gibt ein Zitat von einer Philosophin in der Sammlung auch, das Zitat ist die Mutter alles Gedachten. Und ich finde, wenn man sich daran orientiert, das Zitat ist die Mutter alles Gedachten, dann kann eigentlich wissenschaftlich nichts mehr passieren.
Vielen Dank, das ist ein großartiges Schlusswort. Wir haben heute nicht zitiert, wir haben hier ganz original gesprochen. Danke, Robert.
Ja, bitte.